Willkommen zum Otto Alpha 6 Podcast. In der heutigen Extra-Episode möchte ich einige Heftromane aus der Reihe Perry Rhodan besprechen, insbesondere aus dem Tarkan-Zyklus, einem meiner Lieblingszyklen und auch einer der ersten, die ich vollständig in Heftform gelesen habe. Die Silberbände nähern sich ja gerade dem Gänger des Netzes-Zyklus an und da wollte ich die Gelegenheit nutzen, nochmal einige Hefte aus dem darauffolgenden Tarkan-Zyklus herauszugraben und zu lesen. Der allererste Perry Rhodan Heftroman, den ich jemals gelesen habe, war Das Humanidrum aus den 1400ern. Interessanterweise für mich erinnere ich mich da noch genau dran, wo ich ihn gelesen habe. Meine Eltern hatten in dem Sommer ein Wochenendhaus, ein kleines Blockhaus im Wald. Und an einem Samstag, der Rest der Familie war im Schwimmbad, ich hatte aber keine Lust. Ich saß also auf der Terrasse und habe das besagte Heft gelesen. Ich kannte bis dahin schon die Silberbände. Bin damit auch zuerst mit Perry Rhodan in Berührung gekommen, wie wahrscheinlich viele. Aber die waren halt nicht immer in der Bücherei verfügbar. Man konnte sie also auch nicht in der richtigen Reihenfolge lesen. Mal gab es Lücken. Und auch neue Bände waren öfters mal für längere Zeit nicht verfügbar. Insofern war das Lesevergnügen recht sprunghaft. Dann ein Heft, was jede Woche erschien. Das war für mich was komplett Neues. Starten möchte ich mit dem Roman 1353. Cordoba ruft Basis, erschien 1987 und die Hauptperson ist Radbert Tostan, einer meiner Lieblingscharaktere aus dem Zyklus. Ich hätte auch gern mehr Romane mit ihm gelesen, aber leider stirbt er schon recht früh in den 1400er Bänden. Tostan befindet sich auf Glack Flipper, einer Welt der Goi, gibt ein kleines Geplänkel mit dem dortigen Kommandant und der Leser erfährt eine von Tostans Eigenheiten, sein sogenanntes Multi-Terabit-Speicherzentrum mit Netzhautausdruckung. Er hat so eine Art aktivierten Gehirnsektor, ähnlich wie Atlans Extrasinn. Ich hatte mich damals immer gefragt, noch heute, Multiterabit oder Terabit generell, ist es denn viel für ein menschliches Gehirn? Leider kann die Wissenschaft da keinen richtigen Vergleich ziehen, da das Gehirn Informationen komplett anders speichert als ein Computer, also nicht in 0 und 1. Es gibt zwar Schätzungen, aber die sind, wie die entsprechenden Autoren sagen, mehr oder weniger willkürlich. Ein Terabit generell heutzutage ist jetzt nicht mehr allzu viel, ist eine etwas kleinere externe Festplatte. Wenn man Informationen rein in Textform allerdings speichert, dann ist es weit mehr als 200 Mal den Text der gesamten Perry Rhodan Heftromane. Und falls Tostan das genauso macht, kann er informationstechnisch da doch recht viel speichern, solange er halt keine hochauflösenden Videos haben will. Tostan erfährt dann, dass Tiflor angekommen ist und begibt sich zu Fuß auf den Weg zu ihm. Unterwegs überfällt ihn einer seiner Strangeness-Erinnerungsschocks. Die bekommt Tostan immer, wenn er unbewusst ein Ereignis wahrnimmt, was ihn an seinen Aufenthalt im fremden Universum erinnert. Ein Bote der Superintelligenz ES, Peregrin, taucht auf, redet sehr kryptisch von einem Weg und dass er ihn eigentlich nicht treffen wollte und Tostan bricht daraufhin bewusstlos zusammen. Im nächsten Kapitel wacht Tostan in der Metrostation auf. Der Sicherheitschef ist da und befragt ihn, mit wem er denn gesprochen hat. Kurz bevor Tostan bewusstlos ist, soll er nämlich die Worte gesagt haben, euer Ehren. Und auf der Kamera war nichts zu sehen. Auch verständlich, denn ein Bote von ES wird sich ja nicht durch so profane Dinge wie eine Kamera aufnehmen lassen. Allerdings mischt sich jetzt Tiflo ein. Er befiehlt die Audiotonlöschung, weil er weiß natürlich, wer es war. Und Tostan begibt sich dann zu Julian. Peregrin war wirklich bei Julian Tiflor und hat ihm einige Informationen gegeben, was im Moment gerade in der lokalen Gruppe vor sich geht. Im Tarkanium der Katanin sind riesige Mengen Paratau deflagriert. Es gab eine riesige psionische Schockwelle. Ganze Energie ist in Dorifer übergegangen, hat Dorifer in Aufruhr versetzt. Riesige Materiemassen, eine halbe Galaxis, sind dort materialisiert. Das psionische Netz in Estatur ist in Aufruhr und bricht zusammen. Und Perry Rhodan ist in Dorifer verschollen. Er ist wahrscheinlich auch in Tarkan. Darüber hinaus gibt es Kräfte, die dafür Sorge tragen, dass wer immer nach Tarkan übertritt, dort in der Nähe eines sogenannten primären Bezugspunktes herauskommt. Das heißt, eine Hilfsmission, um Perry Rhodan zu finden, hat durchaus Aussicht auf Erfolg und man muss nicht in einem ganzen Universum einen einzelnen Menschen suchen. Durch diese ganzen Informationen wird Tostan nun wieder ohnmächtig. Und Tiflor befiehlt den Aufbruch zur Basis in etwa 8 Stunden und vorher eine Vollproviantierung des Raumschiffs Cordoba. Im nächsten Kapitel befinden wir uns nun in der Zentrale der Cordoba. Ein neues Schiff, sehr fokussiert auf fünfdimensionale Technik. In der aktuellen Zeit ist Energie im Überfluss vorhanden. Aus dem 5D-Kontinuum wird Energie abgeleitet in die Graphitraf-Speicher. Deshalb wird auch mit Energie recht verschwenderisch umgegangen. Tostan findet das fahrlässig. Auch dass in dem Schiff keine störunanfälligere Notpositronik eingebaut ist und auch die Notstromaggregate würden den Namen fast gar nicht verdienen. Tiffler beruhigt ihn aber, die Cordoba ist ein reines Kurierschiff, sie wollen ja nur schnell zur Basis fliegen, dort würde ein 500-Meter-Raumer auf ihn warten und er hätte auch all die angesprochenen Notaggregate. Jetzt bekommt der Leser eine Beschreibung des Metagraphs und des Gravohubs für Unterlicht. Ich persönlich finde solche wissenschaftlichen Erklärungen immer sehr ansprechend, machen auch den Reiz dieses Romanes aus, denn man kann da versuchen mitzudenken. Beim Gravohub ist es jetzt so, dass ein Schwerkraftzentrum, ein schwarzes Loch, im gleichbleibenden Abstand vor dem Raumschiff ist und das Raumschiff kontinuierlich beschleunigt. Das hat mich jetzt beim Lesen an das Perpetuum Mobile von Jim Knopf erinnert. Eine Lokomotive mit einem Kran und einem Holzarm, an dem ein Magnet ist. Und wenn der Magnet ausgeklappt wird vor die Lok, dann zieht sie die Lok. Man kann den Arm aber auch drehen, dann kann man Kurven fahren oder sogar bremsen. Das funktioniert natürlich physikalisch nicht aufgrund der Impulserhaltung. Beim Gravohub ist es jetzt so, da ist mir auch nicht ganz klar, wie das funktionieren soll. Das schwarze Loch zieht das Schiff an, das beschleunigt. Aber gleichzeitig bewegt sich natürlich auch das schwarze Loch wegen der Impulserhaltung das Raumschiff zu. Das heißt, wenn schwarzes Loch und Raumschiff über einen 4D- oder einen 5D-Anker miteinander verbunden sind, dann müsste man aus der fünften Dimension irgendwo sich Impuls mehr oder weniger leihen, damit diese einseitige Bewegung überhaupt funktionieren kann, denn das schwarze Loch muss ja auch beschleunigt werden. Vielleicht wird das schwarze Loch aber auch immer nur kurzzeitig erzeugt, quasi dann fallen gelassen, dann zieht es das Raumschiff an und kurz bevor das schwarze Loch mit dem Raumschiff kollidiert, wird es vielleicht vernichtet. Aber der dann im schwarzen Loch vorhandene Impuls müsste ja dann auch wieder irgendwo sich manifestieren und ich würde mal vermuten im Raumschiff. Insofern passt dazu ganz gut ein Zitat von TKKG. Tim sagt einmal, so richtig verstanden habe ich das nicht, das muss ich wohl nochmal lesen. Und ich denke, das gilt auch für mich hier. Aber es macht auf jeden Fall Spaß, darüber nachzudenken. Die Cordoba startet, Tiffler hat es eilig und er fliegt fast mit Höchstgeschwindigkeit, 60 Millionen Überlicht, was natürlich die Gravitraf-Speicher extrem schnell leert. Aber wie schon gesagt, es gibt die Energie im Überfluss, von daher macht man sich da im Moment noch keine großen Gedanken. Allerdings passiert nun das Unvermeidliche. Es gibt Alarm, das Raumschiff stürzt in den Normalraum zurück. Die Vermutung ist, man hat im Hyperraum eine irgendwie geartete Barriere durchbrochen. Und das Riesenproblem ist jetzt genau das, wovor Tostan gewarnt hat. Die Gravitraf-Speicher sind leer. Tostan sucht jetzt einen Ausweg und nach viel Rechnerei und Rumprobiererei scheint es so, als könnte man die schwachen Notstromaggregate gerade so benutzen, um aus dem normalen 4D-Strom 5D-Ladung zu generieren und damit die Speicher durch die Notstromaggregate zu füllen. Hoffentlich so weit, dass man einmal den Hyperdrupp-Zapfstrahl aufbauen kann, der sich dann hoffentlich selbst ernährt und die Speicher wieder flutet. Das Ganze würde natürlich nur funktionieren, falls es in der Raumfalte, in der sie vermuten, dass sie sich befinden, auch die Möglichkeit gibt, aufzuladen. Hier kriegen wir wieder auch ein technisches Detail. Die Notstromaggregate liefern 1000 Megawatt und das würde ausgereicht haben, in grauer Vorzeit ein ganzes Land zu versorgen. Als nach mehreren Tagen die Gravitraf-Speicher dann zumindest ganz leicht anfangen, eine Ladung zu zeigen, sie sind alle sehr skeptisch, weil man hatte sich mehr erhofft, aber die Umwandlungsverluste waren doch viel höher als erwartet. Aber es gibt ja nur die eine Möglichkeit, dass man es ausprobiert. Und so schalten sie den Hyperdrupp an und glücklicherweise, nach ein bisschen Stottern, baut sich der Strahl auf, ernährt sich wie erhofft selbst und kann die Speicher fluten. Das dauert dann etwas länger als eine Viertelstunde und dann haben sie wieder Energie im Überfluss. Dann gibt es allerdings Raumschiffalarm. 6 weitere Schiffe sind plötzlich in der Raumfalte aufgetaucht. Es war mir jetzt da nicht klar, ob die dort schon vorher waren und jetzt erst durch den Aufladevorgang gemerkt haben, da ist sonst noch jemand, oder ob die auch gerade in die Raumfalte just in dem Moment eingedrungen sind. Die Cordoba fliegt auf jeden Fall zu dem nahegelegenen Planet und stellt sich energetisch tot. Auch die 6 Raumschiffe fliegen zum Planeten, sie haben also die Cordoba geortet. Eins der Raumschiffe landet recht nah, nur etwa 100 Kilometer entfernt von der Cordoba. Taktisch sehr unklug, das macht die Besatzung der Cordoba dann misstrauisch. Die anderen 5 Raumschiffe fliegen ein Ablenkungsmanöver, wie es aussieht, ohne Rücksicht durch die Atmosphäre. Tostan und ein kleines Team verlassen nun die Cordoba, um herauszufinden, wer die Fremden denn sind. Sie schleichen sich an, benutzen die Flugaggregate und die Cordoba verstärkt ihr Landefeld, um die Energie der Flugaggregate zu überlagern. Ein ganz nettes Detail fand ich hier, das beschrieben ist, dass Tostans Team einer hinter dem anderen in einer Linie fliegen, um möglichst wenig Ortungsfläche zu bieten. Das fremde Raumschiff ist ein Walzenraumer, es hat einen Container abgesetzt. Tostan erleidet wieder einen Erinnerungsschub, erkennt die fremden Raumschiffe aus dem Universum Tarkan. Der Swoon Pos fliegt Naherkundung, bringt Videoaufzeichnungen mit und wir erfahren, dass es sich um Hauri handeln. Danach kehrt das Team sofort um. Tostan ruft daraufhin Tiflor an und gibt ihm den Rat, den Paratronenschirm zu aktivieren. Der normale Hochenergieüberladungsschirm würde nicht ausreichen. Die Hauri hätten vorzügliche Narkosestrahler. Tiflor und der Rest der Besatzung ist aber schon sehr müde, sie können kaum noch denken und sind total lethargisch. Tiflor kann sich allerdings aufraffen, dem Syndron den Befehl zu geben, den Schirm zu aktivieren. Und nach einer gewissen Zeit lässt dann auch die Lethargie nach. Sie starten dann, hier bekommen wir wieder eine Beschreibung des Gravohubs. Was mir hier dann nicht klar ist, ich denke, das Feld kann er nicht unterscheiden zwischen Raumschiff und dazwischenliegenden Objekten. Die ganzen Luftmoleküle müssten ja eigentlich dann auch beschleunigt werden. Und in gewisser Weise würde dann jedes startende Raumschiff Atmosphäre stehlen. Die Hauri haben natürlich den Start festgestellt, merken jetzt, dass ihr Plan mit einer Narkosestrahlung die Cordoba zu übernehmen misslungen ist und fliegen nun einen Angriff, der allerdings vergeblich ist. Die Cordoba, nachdem sie Tostan und sein Team wieder aufgenommen hat im freien Raum, haben nun natürlich nur die Option, aus der Raumfalte irgendwie wieder herauszukommen. Da sie nicht genau wissen, wie sie das anstellen sollen, bleibt nur die Möglichkeit, wir fliegen langsam durch und hoffen auf das Beste. Tostan stellt die Hypothese anheim, dass möglicherweise dadurch, dass sie jetzt die Barriere aus der anderen Richtung durchqueren, wären sie anders gepolt, aber das ist auch nur geraten. Auf jeden Fall sind sie diesmal vorsichtig, machen eine ganz, ganz geringe Überlichtgeschwindigkeit nur und können so die Barriere durchbrechen. Die Hypothesen haben sich bewahrheitet, sie haben nur etwa ein Viertel Energieverlust und Tiflor fliegt dann sofort zur Basis, ignoriert Tostans Einwurf, dass er die 25% auch wieder aufladen soll. Auf der Basis soll das Raumschiff untersucht werden. Es stellt sich heraus, dass die Raumfalte auch eine Zeitfalte war. Die Cordoba hat nämlich 4 Tage weniger Zeit verbraucht, als außen vergangen ist. Tiflor und Dighton, der Chef der Basis, tauschen ihre Informationen aus. Und es stellt sich heraus, dass die Zataras Signale von ihren Artgenossen empfangen und auch die Katanin Signale der Heimat. Es deutet also alles darauf hin, dass die fremden Materiemassen die Galaxis Hangai aus dem Universum Tarkan ist. Kommen wir nun zu meinem Fazit. Mir persönlich hat der Roman sehr gut gefallen. Ich mag auch die Technik und die wissenschaftlichen Erklärungen, die da vorliegen, bei denen man auch selbst aktiv mitdenken kann. Ich finde es auch positiv, dass Computer hier hochgezüchtete Hilfsmittel der Menschen sind, aber von sich aus nichts entscheiden dürfen, wenn ihnen das nicht vorher erlaubt wurde. Es ist ein abwechslungsreicher Roman mit Technik-Wissenschaft, einem Rätsel, die Raumfalte oder auch Action. Was ich persönlich weniger interessant fand und was ich jetzt beim nochmaligen Lesen auch übersprungen habe, sind die recht häufigen kleinen Geplänkelszenen zwischen Tostan und dem doch recht weinerlichen Swoon. Insgesamt ist es dennoch ein sehr gelungener Roman. Kommen wir nun zum nächsten Roman. 1361, das Anklam-Projekt mit der Hauptperson Perry Rhodan. Wir befinden uns in dem fremden Universum Tarkan, in der Galaxis Hangai. Perry Rhodan fliegt Ausweichmanöver in der Leder, denn er ist gerade erst dem Stützpunkt der Hauri auf Bentang entkommen. Perry befindet sich seit 5 Tagen in dem fremden Universum, allerdings ist ihm unklar, wie der Zeitverlauf im Verhältnis zum Standarduniversum ist, ob dort möglicherweise bereits schon Jahre vergangen sind. Die Hauri auf Bentang wollen ihm auf jeden Fall nicht helfen, zurück in sein Universum zu gelangen. Ihr Ziel ist es, einen nahegelegenen Sender zu stören. Denn in wenigen Lichtjahren Entfernung gibt es eine Sonne, aus dessen Richtung Leda gepulste Hyperstrahlung angemessen hat, deren Funktion Perry im Moment noch unklar ist. Tarkan leuchtet düsterrot in 1270 Kelvin. Zum Vergleich, die Temperatur der Hintergrundstrahlung im Standarduniversum beträgt gerade einmal 3 Kelvin. Er setzt Kurs auf den nahegelegenen blauen Stern, denn er vermutet, dass dort Katanin beteiligt sind und da diese bereits einmal mit den Raumschiffen der Naga-Klasse die Universumsbarriere durchbrochen haben, erhofft er sich Hilfe von ihnen. Das System ist sehr interessant. Ein blauer Stern, umkreist von 3 Planeten, die selbst aber braune Zwerge sind und kurz davor gestanden haben, eigenständige Sonnen zu werden. Daneben gibt es noch eine Reihe von Monden, auf denen auch Leben ist. Perry Rhodan kann jedoch keine größeren Erkundungen und Messungen anstellen, denn kaum ist er materialisiert, erscheinen 12 Raumboote und eröffnen das Feuer auf ihn. Kurze Zeit später meldet sich der Oberkommandierende der Flotte, der gleichzeitig auch Sicherheitsbeauftragter ist, wie er sagt, Liutalf, ein Venok, und geleitet Perry Rhodan zu einem nahegelegenen Mond. Dort wird die Leda festgesetzt durch ein unüberwindbares Fesselfeld und Perry Rhodan zwar zuvorkommend behandelt, aber ihm wird klargemacht, er ist ein Gefangener. Einen Tag später erhält er die Entscheidung des sogenannten Rats der Kommandeure, die mit 3-2 entschieden haben, er kommt unter eine 10-tägige Beobachtung und danach wird entschieden, ob er freigelassen wird. Die zwei Gegenstimmen wollten ihn sofort beseitigen als mögliche Gefahr für das sogenannte Anklam-Projekt. Danach sucht Perry das Gespräch mit Liudhalf, der außer dem Namen Anklam-Projekt nichts über das Projekt weiß angeblich. Perry erzählt ihm von dem Stützpunkt der Hauri auf Benta, auch davon weiß Liudhalf nichts, er sendet aber Erkundungsschiffe aus. Perry Roden geht zurück in seine Suite und dort wartet Kertul auf ihn, ein anderer Kommandeur, der im Rat für seine Beseitigung gestimmt hat. Kertul hat einen von 0 verschiedenen Strangeness-Wert an Leder angemessen und möchte von Perry Roden nun wissen, ob er aus einem fremden Universum stammt. Perry bestätigt das und auch, dass es das Universum ist, in das die Nagasand vor langer Zeit gesandt wurde. Kertul kennt den Namen Nagasand, allerdings nur aus einer Legende aus grauer Vorzeit. Danach erzählt Perry Roden eine etwas abgespeckte Version seiner Geschichte, wie er in dieses Universum gekommen ist. Er lässt allerdings alles, was mit dem moralischen Code und Dorifer zu tun hat, weg. Kertul erzählt von der Zeit des großen Aufschwungs und verabschiedet sich kurze Zeit später, um über diese neuen Informationen nachzudenken. Perry bereitet sich ein Abendessen, allerdings sind die Speisen vergiftet. Cybermate und Zellaktivator brauchen einige Stunden, um das Gift zu neutralisieren, aber Perry Roden stellt sich für einen eventuellen Beobachter tot. Am Folgetag wacht Perry Roden auf, aber es ist nichts passiert in der Nacht. Er entschließt sich nun zum Handeln. Der Picosyn pfeift die Töne des Vennok vom Vortag, die Tür seiner Suite öffnet sich und er begibt sich zu Liudhalf. Diesem erzählt er vom Gift, Liudhalf lässt seinen Speiseautomaten untersuchen und kann dies auch später bestätigen. Auch stellt Liudhalf die Überlegung anheim, möglicherweise war der Feuerüberfall auf die Leder, als Perry im System angekommen ist, bereits einen Versuch, ihn zu beseitigen. Auf jeden Fall gibt der Perry Roden jetzt volle Bewegungsfreiheit auf dem Mond und auch eine Schwebeplattform. Perry geht und erkundet zuerst einmal die Umgebung, den Raumhafen und das Meer. Währenddessen denkt er über die kosmologischen Zusammenhänge nach. Is-Satu hat vor 50.000 Jahren einen Hilferuf aus Tarkan empfangen, ist dorthin geeilt, hat Wissen vermittelt und die Zeit des großen Aufschwungs begründet. Da stellen sich für mich nun zwei Fragen. Wird ein Volk oder eine Völkergemeinschaft 50.000 Jahre lang an einem Projekt forschen, wenn es nur eine Zeit des Aufschwungs gibt und ansonsten, so wie ich es verstanden habe, mehr oder weniger nichts passiert? Ich denke, da würde eher nach Alternativen gesucht werden. Aber möglicherweise gab es ja hypnosuggestive Beeinflussung, sodass das Projekt deshalb nie beendet wurde. Auch erscheint mir der generelle technische Fortschritt sehr gering. 50.000 Jahre Zeit zwischen Aussenden eines Hilferufs und der Möglichkeit, Materie in unser Standarduniversum zu transferieren, finde ich persönlich sehr lang. Wenn ich mir vorstelle, in der Realität hat es weniger als 200 Jahre gedauert, von der Erfindung der Dampflokomotive bis zur Mondlandung. Möglicherweise gibt es ja an Tarkan Kräfte, die den Fortschritt verhindern. Es wäre auch möglich, dass der Transfer schon viel früher hätte stattfinden können, wenn unser Universum empfangsbereit gewesen wäre, sprich Deflagration von Paratau. Als Perry von seinem Ausflug zurückkommt, misst die Netzkombination in seinem Türrahmen einen Transmitter an. Dessen Energiesignaturen weisen darauf hin, dass er viele Millionen Kilometer ihn transferieren sollte. Perry programmiert den Transmitter nun um, denn er ist in einer Master-Slave-Kombination. Der Sender hier ist aktiv und der Empfänger ist passiv, aber in beide Richtungen geschaltet. Der Transmitter hier sollte sich 10 Sekunden nach Durchgang ausschalten. Das programmiert Perry um und es ist jetzt eine Stunde als Zeitlimit angegeben. Master Slave fand ich ein ganz nettes Detail, das hat mich an meine Computerzeit Anfang der 90er erinnert, als die dortigen alten AT-Bus-Festplatten ebenfalls Master Slave konfiguriert werden mussten. Man musste also händisch einen Jumper umstecken, damit der Computer wusste, von welcher der Festplatten er hochfahren konnte. Und ich hatte immerhin 2. Perry entschließt sich nun, den Transmitter zu benutzen. Ich finde dieses Verhalten sehr risikoreich, denn auch wenn er eine Stunde das Transmitterfenster geöffnet hält, er kann ja nicht wissen, ob nicht im Empfangsbereich möglicherweise ein Gegner ist, der sobald Perry Roden im Transmitter erscheint, diesen dort manuell ausschaltet und dann bringt ihm seine ganze Umprogrammierung nichts. Bei solchen Aktionen finde ich es erstaunlich, dass Perry es geschafft hat, mehrere tausend Jahre alt zu werden. Perry Roden erwacht, fühlt einen starken Rematerialisierungsschmerz. Die Entfernung, die der Transmitter überbrückt hat, berechnet sich also wirklich in mehreren Millionen Kilometern. Er befindet sich in einem fensterlosen Raum mit 2 einfachen Türen, öffnet willkürlich eine und tritt hinaus in einen Dschungelplanet. Da er nicht glaubt, dass der Transmitter ihn in ein anderes Sonnensystem transportiert hat und die Sonne, die er sieht, ebenfalls blau ist, kann man an der Größe der Sonnenscheibe ungefähr abschätzen, dass er sich auf einem Mond des zweiten Planeten befinden müsste. Mittlerweile sind bereits 30 Minuten zu einer Stunde vergangen. Er geht zurück, öffnet die zweite Tür und sieht in einem Gang das Symbol des Hexameron, ein Halbkreis mit verschieden langen Strahlen. Perry kehrt zurück in seine Unterkunft und zerstört den Transmitter. In seiner Suite wird eine automatische Nachricht von Liotalf abgespielt. Dieser hat auf Bentang keinen Hauri-Stützpunkt gefunden, allerdings genügend Spuren, sodass Perrys Aussage bestätigt ist. In der Nacht begibt sich Perry zu einer Halle, in der die Fesselfeldgeneratoren sind, die das Feld erzeugen, das Leder festhält. Er bringt einen Detonator an, den er jederzeit mit einem Radiosignal aktivieren kann. Der Plan sieht allerdings im Moment vor, noch längere Zeit auf dem Mond zu verweilen und herauszufinden, wer ihm nach dem Leben trachtet. Ich finde das jetzt auch wieder recht risikoreich, weil sein Notfallplan basiert ja darauf, dass er jederzeit mit einem Radiosignal durchkommt zum Detonator. Jetzt aktuell vermutet niemand, dass Perry den Mond verlassen will. Da könnte er also jederzeit zur Leda gehen und kurz bevor er starten möchte, das Fesselfeld deaktivieren. Wenn er allerdings Hals über Kopf starten möchte, dann müsste er darauf bauen, dass Liotalf keine Funkbarrieren errichtet. Kurz bevor er sich aus der Halle verabschieden will, kommt allerdings ein weiterer Kommandeur, diesmal Sionang. Es gibt einen Tumult, Perry gewinnt und transportiert den paralysierten Sionang in seine Wohnung. Das ist nun sein Gefangener. Ein paar Stunden später begibt sich Perry zu Liotalf und verlangt die Einberufung des Rates der Kommandeure. Das geschieht auch wenig später und die vier noch freien Kommandeure versammeln sich. Perry teilt ihnen mit, dass Sionang sein Gefangener ist. Er klagt den Rat an, jemand versuche ihn zu töten. Währenddessen meldet sich die Leda. Sie misst Energie an auf dem Mond Trifal, auf dem höchstwahrscheinlich der Sender stationiert ist. Perry vertröstet daraufhin den Rat und bittet um eine Stunde Aufschub. Fliegt zur Leda, aktiviert den Detonator, das Fesselfeld verschwindet und die Leda startet. Perry wird verfolgt und begibt sich in den Ortungsschatten der Sonne Anklam. Die aktuelle Hypothese ist, da Leda auch Signale von Bentang anmisst, dass diese Signale und der Sender miteinander interferieren, was schlussendlich zur Zerstörung des hiesigen Senders führen würde. Perry funkt eine Warnung an Renault, den Projektleiter, dass er seinen Sender ausschalten solle, wenn er nicht möchte, dass er vernichtet wird. In dem Moment misst Leda eine beginnende Interferenz der beiden Signale an und mit diesem Cliffhanger endet der Roman. Kommen wir nun zu meinem Fazit. Der Roman hat den Charakter eines Krimis, was ich persönlich sehr interessant fand. Perry theoretisiert längere Zeit und setzt die Indizien zusammen, hat aber noch nicht herausgefunden, wer ihm schlussendlich nach dem Leben trachtet. Auch erhalten wir einige Informationen über den kosmologischen Hintergrund und auch das Sonnensystem finde ich interessant beschrieben. Der Roman ist generell recht ruhig. Es gibt einige längere Passagen, in denen die Fauna und Flora eines Mondes oder das Aussehen der Wellen beschrieben ist. Ich persönlich habe diese nur quer gelesen, da es mir reicht zu wissen, dass sich Perry auf einem Dschungelmond befindet und dass die Wellen Kopffüßer sind. Die Versuche, Periroden zu töten, fand ich sehr dilettantisch. Auch wenn im Universum Tarkan höchstwahrscheinlich noch nie jemand etwas von querionischer Technik gehört hat, halte ich die Wendung doch nicht für so rückständig, dass sie nicht erkannt haben, dass die Netzkombination mehr als ein reines Kleidungsstück ist. Und dann sollten sie ja auch eine gewisse Funktionalität zusprechen. Insgesamt fand ich die Teile, die ich vollständig gelesen habe, recht gelungen. Und der Roman hat bei mir den Wunsch erzeugt, herauszufinden, wie es weitergeht. Insofern hat er sein Ziel erreicht. Der nächste Roman ist Band 1362, Der Sonnensucher. Hauptpersonen sind Periroden und Beodu. Der Roman schließt in der Handlung nahtlos an den Vorroman an. Die Interferenz verstärkt sich, die ersten Teile des Anklam-Senders explodieren. Das setzt sich fort, bis mehr als die Hälfte vernichtet ist. Dann hat Renault ein Einsehen, hört auf Periroden's Warnung und schaltet seinen Sender in Anklam ab. Kurz danach verstummen auch die Störsignale von Bentang. Periroden fliegt mit seiner Leda auf den Mond Trifal, landet am Raumhafen neben der Steuerzentrale. Katanin umstellen sein Raumschiff und Perry lässt sich freiwillig gefangen nehmen. Man fliegt Perry zum Erstkommandierenden der Botentruppen. Der Pilot ist ein Atavenno namens Beodu. Der Erzähler wendet hier ein interessantes Stilmittel an. Er deutet an, dass Perry die Wichtigkeit dieser Begegnung jetzt noch gar nicht abschätzen kann. Beim Erstkommandierenden erzählt Periroden in Kurzform seine Geschichte. Er möchte aber eigentlich mit dem Projektleiter Renault sprechen. Es wird ihm zugesichert, dass dieser ihn so bald als möglich empfangen wird. Und da Perry von seinem Wissen preisgibt, dass er Og und Baoat Tarkan kennt, wird er schlussendlich als Gast eingestuft und erhält volle Bewegungsfreiheit. Während des Fluges bemerkt Perry die Diskrepanz der Tarkanin. Sie haben vor 50.000 Jahren einen Hilferuf durch die Universumsbarriere gesendet, danach sich aber kaum weiterentwickelt. Das ist ja auch die Frage, die ich mir in dem letzten Roman gestellt habe. Allerdings erhalten wir hier im Moment noch keine Antwort darauf. In seiner Unterkunft wird Perry Roden später von Beodo besucht. Perry hat ihn gebeten, vorbeizukommen und ihm die Geschichte seines Volkes zu erzählen. Beodo tut das gerne, wir erfahren aber keine besonderen Einzelheiten. Beodo erzählt daraufhin von einem Traum, den er seit längerer Zeit hat. Er glaubt, dass er die Zukunft sehen kann. Er sieht zwei Wesen auf einer Ebene. Eins scheint ein Roboter zu sein. Beodo senkt sich aus der Luft auf sie hinab und als er noch wenige Meter von ihnen entfernt ist, zuckt ein Blitz empor. Die Wesen fallen um. Beodo hat den Eindruck, die Wesen sind tot. Dennoch freut er sich und glaubt, dass er einen wichtigen Auftrag erledigt hat. Perry weist diesem Traum keine größere Bedeutung zu und Beodo geht. Danach ist Renaud bereit, ihn zu empfangen. Perry erzählt mal wieder seine Geschichte, diesmal ausführlicher und erwähnt auch den moralischen Code, da er wissen möchte, wie Renaud darauf reagiert. Dieser übergeht diese Tatsache aber ohne Regung und will von Perry insbesondere wissen, ob er gesehen hat, wie das Hangai-Viertel im Standarduniversum materialisiert ist und vor allem in welchem Zustand. Perry kann dazu aber nichts sagen, denn zu der Zeit befand er sich schon in Dorifair. Wir erfahren von der zentralen Wissensautorität und es verstärkt sich immer mehr der Eindruck, dass Renaud ein reiner Befehlsempfänger ist, der von dieser ominösen Autorität seine Anweisungen bezüglich der Wissenschaft, Bau des Senders, Ausrichtung des Senders bekommt, selbst aber von dem Projekt gar nicht so viel Ahnung hat. Perry wundert sich, dass außerhalb der Autorität überhaupt kein Fortschritt stattgefunden hat und dass man diese Autorität auch, so wie es aussieht, nicht ansprechen kann, sondern sie sich nur von sich aus meldet, wenn es neue Informationen weiterzugeben gibt. Das Projekt, die Galaxis komplett in das Standarduniversum zu übertragen, ist departmentalisiert, wie im Roman steht. Mich hat es ein bisschen erinnert an Agenten, die auf einer Need-to-Know-Basis arbeiten. Perry entwickelt in diesem Roman recht viele Pläne. Im Moment ist sein Notfallplan, falls er keine schnellere Möglichkeit findet, dann könnte er in diesem Viertel warten, bis der Anklam-Sender repariert wurde und dann mit dem nächsten Viertel in sein Universum zurückkehren. Das wird allerdings mehrere Monate dauern. Ob es im letzten Viertel schneller ginge, als auf die Fertigstellung des Anklam-Senders zu warten, oder ob die Viertel in einer bestimmten Reihenfolge transferiert werden müssen, wird jetzt hier nicht geklärt. Ich bin mal gespannt, ob das in den nächsten Romanen thematisiert wird. Zum Schluss des Gespräches offenbart Renaud noch, dass Sionang der Hauri-Verräter war. Er wurde mittlerweile beseitigt. Ich hatte beim Lesen da immer den Eindruck, das ist zu einfach für die Hauri. Die denken um mehr Ecken. Falls Sionang wirklich ein Verräter gewesen sein sollte, dann kam er mir vor wie ein Bauernopfer hier. Ich vermute aber, dass es eher jemand anders war. Perry verlässt Renaud und führt zuerst mal einen längeren Rundflug mit der Leda über den Mond durch, um nachzudenken. Als er zurückkommt in seine Unterkunft, ist Renaud jetzt wieder da, er möchte nochmal mit ihm reden. Perry möchte die Koordinaten der Zentralwelt der Katanin, da er vermutet, dass man dort eventuell Hinweise auf die zentrale Wissensautorität finden könnte, was Renaud aber verneint, sie hätte keinen Ort. Die Wissensautorität sei, wie beschrieben wird, die geistige Sublimation des Wissens aller Projektmitglieder, was Perry Roden aber nicht sonderlich überzeugt. Perry Roden möchte daraufhin wissen, ob Renaud ihm sagen kann, wohin der Sender des ersten Viertels gerichtet war, denn alle Viertel haben wohl einen Sender und die Projekte sind identisch. Aber da Renaud ja nur Befehlsempfänger ist, weiß er das nicht. Die Richtung des Anklam-Senders konnte Leda ja anmessen. Danach verabschiedet sich Renaud und Perry Roden ist völlig unklar, warum er eigentlich gekommen ist. Perry Roden entwickelt nun seinen zweiten Plan. Er glaubt, dass es im Universum Tarkan ebenfalls einen moralischen Code gibt und dass der Anklam-Sender auf das Doriva-Analogon gerichtet ist. Wenn er nun den Schnittpunkt nimmt zwischen diesem Sender und einem der anderen Viertel, dann könnte man dort eventuell einen vierdimensionalen Abdruck finden, quasi das Analogon zu Dorifertor. Dafür ist die Leda ja besonders gut qualifiziert, um dort einzudringen. Und dann könnte man eventuell den Weg des geringsten Widerstands gehen und so über diesen Pfad in sein Universum zurückgelangen. Beodo kommt. Er hat eine Nachricht von Liotalf auszurichten. Liotalf hätte eine Spur ist Tattoos gefunden. Nach einer kurzen Beratung mit Leda stimmt Perry Roden zu und so reisen Beodo und er in Liotalfs Raumboot zum Mond Ylan des zweiten Planeten. Liotalf kommt nicht mit, er ist ja suspendiert und darf den Mond Trifal nicht verlassen. Perry Roden merkt schnell, dass Ylon genau der Mond ist, auf den ihn auch der Transmitter in den vorherigen Roman versetzt hat. Und ihm ist klar, das ist eine Falle und der Picosyn bestätigt ihn darin und glaubt, dass Liutalf der eigentliche Verräter ist. Der Flug zum Mond war ein Dilatationsflug, für Perry vergingen 45 Minuten, außerhalb etwa 5 Stunden. Wir bekommen einen recht netten relativistischen Effekt gezeigt. Die Sonne anklam, eine blaue Sonne, wenn sie im Heck des Raumschiffes ist, verschiebt sich nach rot. Der Planet, den Perry Rhoden zuerst ansteuert, reflektiert aber das Licht natürlich in blau und noch weiter nach blau verschoben, weil sich Perry ihm nähert. Und das gibt einen ganz interessanten visuellen Effekt, dass eine rote Sonne von einem Planet als blau reflektiert wird. Perry zitiert dann auch noch einen Spruch, den er einmal gelesen hat, wer schnell fährt, lebt länger. Das ist insofern ja nicht ganz richtig, illustriert aber gut den Unterschied zwischen erlebter Zeit und Alter auf dem Pass, denn für Perry vergehen ja nur 45 Minuten, in denen er aktiv etwas tun kann. Die Spur Ifsatus soll sich in den Bergen befinden, in einer tiefen Schlucht. Perry fliegt hin und findet ein bizarr geformtes Raumschiff. Da es aber bald Nacht wird und er eine Falle vermutet, möchte er warten, bis wieder Tageslicht herrscht und begibt sich somit zurück in das Raumboot. Nach der kurzen Nacht merken sie aber, dass die Lastplattform aus dem Raumboot verschwunden ist. Perry schlussfolgert, dass Liutalf höchstwahrscheinlich als blinder Passagier an Bord gewesen ist. Dennoch möchte er das fremde Raumschiff untersuchen. Er schwebt mit seinem Gravopark nach unten, nimmt einige Analysemodule mit, die Beodu vorsorglich eingepackt hat. Beodu kommt nach, bringt einen Signalgenerator vorbei und nach ein paar Minuten haben sie den Öffnungscode des Raumschiffs identifiziert. Ein Shot öffnet sich, Perry tritt ein und wird begrüßt auf Sotalk. Willkommen in der Yuatafu. Sotalk, eine Sprache der Mächtigkeitsballung Istatu aus dem Standarduniversum. Insofern hat Perry den ersten Hinweis auf Istatu im Universum Tarkan gefunden. Die Yuatafu ist ein reines Roboterschiff. Nach einer gewissen Zeit kann Perry Rhoden mit dem Schiff kommunizieren. Eine Projektion erstellt sich und führt einen Wissenstest durch. Zeigt das Symbol des dritten Weges, nachdem Perry den Test bestanden hat, und bezeichnet ihn als Eingeweihten. Danach aktiviert sich ein Roboter. Perry nennt ihn Jordan und dieser Roboter sieht genauso aus wie das Wesen, das Beodu in seinem Traum gesehen hat. Auf Fragen nach Istatu antwortet dieser aber immer nur mit demselben Satz: Wir sind viele und dennoch einsam. Beodu geht zurück ins Raumboot, während Perry sich von Jordan durch das Raumschiff führen lässt. Jordan ist eigentlich sehr mitteilsam, gibt aber keine Auskünfte, aus denen man schließen könnte, wo das Raumschiff gebaut wurde. Man bekommt nur unspezifisch den Namen eines Sonnensystems genannt. Das Raumschiff scheint sehr modern zu sein, der Linearantrieb wahrscheinlich den Galaktikern überlegen und es scheint sich um einen Datensammler zu handeln, denn Perry sieht riesige Computeranlagen und Speichergeräte. Danach verlässt Perry das Raumschiff, ihm wird aber zugesichert, dass er jederzeit willkommen ist und so lange bleiben kann, wie er will. Er fliegt zurück zum Raumboot, dieses scheint unverändert, die Luke öffnet sich allerdings nicht und auch Beodu meldet sich nicht. Dann fällt Perry und dem Picosyn aber plötzlich eine Ungereimtheit auf, denn der Name des Raumschiffes ist plötzlich in roten Buchstaben, während vorhin ein Teil des Namens in blau war. Perry kann wirklich feststellen, es ist nur eine Projektion und Projektionen dieser Güte kennt er von den Hauri und damit ist klar, es ist eine Falle. Perry fliegt in den Dschungel und als er das richtige Raumboot anmisst, landet er im Dschungel, schaltet alle Energieaggregate ab und begibt sich zu Fuß wieder zurück Richtung Berge. Kurze Zeit später trifft er aber auf Liutalf und die Hauri, die ihn gefangen nehmen. Und damit endet der Roman. Mein Fazit. Ich habe den Eindruck, dies ist ein Schlüsselroman für den Zyklus. Wir bekommen erste Hinweise darauf, dass Istatu wirklich in Tarkan war oder möglicherweise noch ist. Die ominöse zentrale Wissensautorität wird vorgestellt. Beodus Traum, der höchstwahrscheinlich eine große Bedeutung haben wird, da der Erzähler darauf eingeht, dass die Begegnung Beodu-Perry Rhoden sehr wichtig ist und Perry kann einige Möglichkeiten sehen, wie er in sein Heimatuniversum zurückkommen kann. Insgesamt war es ein sehr spannender Roman, den ich in einem Rutsch durchgelesen habe. Der nächste Roman ist Band 1369, Strangeness Rhapsody, mit der Hauptperson Radbert Tostan. Wir befinden uns im Standarduniversum auf der Basis etwa 80 Lichtjahre vor den Grenzen der fremden Galaxis Hangai. Das Ziel ist, mit der neuen TS Cordoba von Tostan in diese Galaxis einzufliegen und erste Erkundungen durchzuführen. Man hat die Hypothese, da Tostan und auch der Swoon bereits mehrfach einem Strangeness-Schock ausgesetzt waren, dass sie möglicherweise resistent werden und nach Einflug in die Galaxis nach kurzer Zeit handlungsfähig werden. Die TS Cordoba ist gebaut nach Tostans Grundprinzip. Betriebsgerechte Primitivität schlägt störanfällige Genialität. Und deswegen hat er neben leistungsfähigen Syndroniken, die hoffentlich funktionieren werden, auch eine Reihe an Notpositroniken an Bord, den sogenannten Logikprogrammverbund. Neben Tostan befinden sich auch noch einige Mitglieder aus der Besatzung der alten Cordoba an Bord, die ja bereits in der Strukturverdrängung waren, was in etwa einem kleinen Strangeness-Schock entspricht. Und darüber hinaus über 100 Terraner auf Medoligen in Narkose. Man hofft, wenn diese zweimal den Strangeness-Schock erleiden, dass sie danach auch eine Resistenz erwerben. Typisch für Tostan-Romane erhalten wir hier technische Details über die Energiegewinnung und die Speicherung als stehende Welle, Stichwort Hawking-Strahlung. Die Grenze ist normal optisch nicht auszumachen, sondern nur im Hyperbereich anzumessen. Sie durchfliegen die Barriere mit halber Lichtgeschwindigkeit, trotzdem werden alle ohnmächtig. Allerdings dauert Tostans Ohnmacht nur ein paar Minuten an und danach ist er sofort wieder handlungsfähig. Die Syndroniken sind erwartungsgemäß ausgefallen, ihr Speicher ist leer. Der LPV füttert sie mit Grunddaten und man wird ihre Programme in einiger Zeit wieder aufgebaut haben. Das erste, was Tostan probiert, ist, ob die Transformkanonen funktionieren. Er möchte nicht wehrlos sein. Das klappt. Danach wird das Raumschiff ausgiebig etwa 2 Wochen lang getestet. Aber auch während dieser Zeit erwacht niemand sonst an Bord außer dem Swoon. Danach wird der erste längere Metagraph-Flug ausprobiert, 10.000 Lichtjahre, der problemlos klappt. Und mittlerweile sind auch die Syndroniken wieder gestartet. Als Tostan das rote Leuchten der Galaxis Hangai das erste Mal wahrnimmt, bekommt er seinen letzten Schub an Erinnerungen. Nun ist sein komplettes Gedächtnis frei. Er kann sogar mit seiner Netzhautausdruckung den Syndrons Daten über das fremde Universum geben, insbesondere astrogatorische Daten über Leuchtfeuer. Das hat mich an die Spindelwesen erinnert, die im Zyklus Die große Leere ja auch ihre Augen benutzen, um große Datenmengen zwischen den Individuen zu transferieren. Die nächste Aufgabe, die sie sich stellen, ist eine genaue Ortsbestimmung. Dazu wird mehrere Tage mehr oder weniger ziellos herumgeflogen, bis Tostan eine grüne Sonne anmessen kann, die er von seinem ersten Besuch im fremden Universum Takan kennt. Leider kann es im Universum keine Sonne geben, die für das menschliche Auge als grün wahrgenommen wird. Sonnen strahlen als schwarze Körper über das gesamte Spektrum verteilt mit einem Strahlungsmaximum. Unsere Sonne beispielsweise hat das Maximum im gelb-grünen Bereich. Da aber die Wahrnehmungskurve der menschlichen Augen so gestaltet ist, dass sie natürlich auch die nebenanliegenden Frequenzen wahrnimmt, führt das in der Summe dazu, dass wir unsere Sonne als gelb wahrnehmen. Und es gibt keine Schwarzkörperstrahlung, die mit unserer Wahrnehmungskurve zusammen die Impression grün erzeugt. Was ich ein bisschen schade finde, dann wenn man sich mal ein System vorstellt aus einem blauen Überriesen und einer grünen Sonne, dann gäbe das ein geniales galaktisches Leuchtfeuer. Sie fliegen die grüne Sonne an und messen 5 Haurischiffe an und ein Katanin-Schiff und eine zerstörte Relaisstation. Die Haurischiffe greifen auch die Katanin an. Tostan hält sich zurück, wartet auf ein offizielles Hilfeersuchen, das allerdings nicht kommt. Danach greifen die Haurischiffe auch ihn an, aber er kann 4 davon mit seiner Transformkanone vernichten. Der Transporter hat Notsignale gesendet und kurze Zeit später erhält Tostan die Koordinaten des Singuiso-Systems, das er ebenfalls von seinem früheren Besuch kennt. Dort meldet sich Mangro, ein hochrangiger Katanin, den Tostan ebenfalls kennt, und er teilt ihm mit, dass die gesamten Ereignisse im Klotz von ihm mehr oder weniger gesteuert wurden, auch das Entkommen von Tostan. Er hoffte, da er wusste, dass dieser aus dem Universum Bikoram stammt, dass er ihn später wiedersehen würde. Der Termin für das Erscheinen des dritten Hangarviertels ist schon mehrere Wochen überschritten. Hier stellen sich jetzt mir einige Fragen, die ich allerdings nicht beantworten kann. Da die Galaxis Hangai ihr Leuchten mitgebracht hat, ist also nicht nur reine Materie transferiert worden, sondern auch Strahlung. Und es ist die Rede davon, dass die gesamte Raumzeit angekommen ist. Was natürlich die Frage aufwirft, was ist nun anstelle der Raumzeit in Takan? Ein Loch? Das erinnert mich an Dr. Snuggles und die Wasserdiebe aus dem Weltraum, in dem quaderförmige Wasserblöcke aus verschiedenen Tiefen des Meeres ausgeschnitten werden und das Meer einfach mit diesen Löchern weiter existiert. Was geschah mit der Raumzeit, die vorher an der Stelle war, wo sich jetzt Hangai befand? Wurde die verdrängt? Wir wissen ja, dass das Universum Takan sich zusammenzieht, aber nicht in dem Sinne, dass die Materie sich auf einem Punkt zusammenzieht und dann in einem ansonsten leeren Universum ein riesiges schwarzes Loch ist, sondern der Raum an sich zieht sich zusammen. Und wenn die Galaxis Hangai ihre Raumzeit mitgebracht hat, was ich so verstehe wie alle Quantenfelder, dann müsste sie eigentlich ja auch ihre Tendenz, sich zusammenzuziehen, mitgebracht haben. Und ich finde, die Katanin können hier dann nur hoffen, dass mit der Strangeness-Angleichung auch diese Tendenz verschwindet, denn sonst wäre ihr Plan von vornherein sinnlos gewesen. Singuiso hat eine sehr wichtige Funktion beim Transporter Galaxis. Es dient quasi als Leuchtfeuer, um eine Feinjustierung vorzunehmen, wenn das dritte und das vierte Viertel ankommen, damit die sogenannte Dimensionsnaht vernäht wird und die Galaxieviertel sich zusammensetzen ohne Konstellationsverschiebungen. An dieser Dimensionsnaht sind auch Übergänge nach Tarkan möglich, was für Tostan wichtig ist, denn das Fernziel ist, eine Hilfsexpedition zu Periroden zu schicken. Und es sieht so aus, als ob die Hauri diese Dimensionsnaht nutzen können, um in das Standarduniversum einzufliegen, denn sie sind in der Galaxis Pinwheel schon mehrfach gesehen worden. Die wichtige Frage, wie denn das erste Viertel mit Singuizu in das Standarduniversum gekommen ist, wenn man dieses Leuchtfeuer braucht, kann Mangro allerdings nicht beantworten. Genau wie Periroten in seinen früheren Romanen schon festgestellt hat, sind die Katanil wohl eher Befehlsempfänger und sind nicht tief in die Materie des Projekts eingedrungen. Tostan und Posipos begleiten Mangro auf einen kurzen Inspektionsflug zur Dimensionsnaht, erhalten aber keine neuen Erkenntnisse. Auf dem Rückweg treffen sie ein paar Yuatafu-Raumer, was Tostan aber als unwichtig klassifiziert. Da irrt er sich aber gewaltig. Schlussendlich fliegt Tostan mit der Teos Cordoba zurück zur Eintrittsstelle. Die Positroniken nehmen die gespeicherten Daten der Syndroniken auf, da damit zu rechnen ist, dass auch beim zweiten Übertrip diese wieder ihren Speicherinhalt komplett verlieren. Die anderen Personen an Bord sind immer noch nicht aufgewacht und man versucht diesmal den Durchflug mit 0,99 Licht, da die Hypothese besteht, dass je schneller man ist, je weniger die Gravitraf-Speicher auf der anderen Seite geleert sind. Ich finde diesen zweiten Durchflug medizinisch jetzt höchst fragwürdig. Tostan und Pos haben den Strangeness-Schock überwunden, ihre Körper haben sich angepasst und wie wir gesehen haben, wird die Zeit der Anpassung immer geringer. Denen sollte es also nicht ausmachen, einen weiteren Schock zu erleiden. Alle anderen Personen sind aber noch mit der Aufarbeitung des ersten Schocks beschäftigt und tief bewusstlos. Und wenn ich mir vorstelle, ich habe eine leichte Gehirnerschütterung und stoße mir, bevor diese abgeheilt ist, nochmal den Kopf, dann glaube ich, dass in der Summe das Ganze stärker wird. Insofern weiß ich nicht, ob das eine gute Idee ist, jetzt schon wieder zurückzufliegen. Dennoch probieren sie den Durchtritt. Diesmal bleibt Tostan bei Bewusstsein. Und als sie auf der anderen Seite ankommen, beginnen sich auch einige Personen, die bereits in der Strukturverdrängung waren, zu regen. Generell haben sich die medizinischen Signale aller Personen an Bord verbessert. Auf der Basis warten dann Adlan und Tiflor und Tostan erstattet Bericht. Die Resistenzhypothese gilt nun als bewiesen. Für Tostan und Posipos bin ich ebenfalls dieser Meinung. Für die anderen Personen, die jetzt so langsam aufwachen, finde ich das logisch aber nicht schlüssig. Wenn ich mit einer Eigenstrangeness von 0 per Definition in ein fremdes Universum eintrete, bedeutet der Strangeness-Schock ja, ich bleibe bewusstlos bis, so wie ich es verstehe, ich mich mehr oder weniger der dortigen Raumzeit angeglichen habe. Da ich tief bewusstlos war, ist meine Strangeness wohl noch recht nahe bei 0 gewesen. Und dass ich dann nach dem zweiten Übertrip, wenn ich in dem Universum bin, wo ich herkomme, wieder aufwache, ist allein dadurch zu erklären. Insofern ist es mir jetzt logisch nicht zwingend, dass die Personen in Narkose auch schon eine Art Resistenz erhalten haben. Kommen wir zu meinem Fazit. Der Roman fängt sehr langsam an. Ab Kapitel 3 erhalten wir aber einen typischen Tostan-Roman, der an Geschwindigkeit zunimmt. Wir bekommen technische Daten, Wissenschaft spielt eine starke Rolle und wir erhalten Informationen über den Transport von Galaxievierteln zwischen Universen. Ich fand ihn sehr spannend. Weniger gefallen haben mir die ersten beiden Kapitel, die sehr langsam waren und die ganzen kleinen Geschichten um den Swoon, dessen Charakteristik mich einfach nicht anspricht. Dennoch halte ich den Roman für lesenswert. Der nächste Roman ist Band 1373, Imago, mit der Hauptperson Perry Rhodan. Wir befinden uns im fremden Universum Tarkan in der Galaxis Hangai. Renault hat gerade Perry Rhodan von einer Welt der Benguel befreit, auf der dieser als Gefangener war. Auf dem Rückflug ins Anklam-System unterhält sich Perry mit einem Bengul und einem Yuatafu, als ein Venno den Raum betritt. Und nun bewahrheitet sich Beodus Traum, denn die Benguel sind das zweite Volk. Benguel und Yuatafu brechen zusammen, ein Blitz entsteht und nach einiger Zeit wachen beide Wesen wieder auf. Sie sind nicht tot, haben aber sämtliche Intelligenz verloren. Renault möchte Perry Rhodan als Berater behalten, denn dieser scheint Wissen zu besitzen, wie sonst nur die zentrale Wissensautorität. Perry stimmt zuerst zu und verbringt einige Zeit auf der Welt Namorong. Dann erscheinen plötzlich große Verbände von Yuatafu und Bengul-Raumer vor dem Anklam-System und driften langsam hinein. Sie funken, wir suchen Imago, womit allerdings niemand im System etwas anfangen kann. Renault bittet Perry um Hilfe, da dieser die Benguel ja schon länger und besser kennt. Perry stimmt zu, es kommt zuerst zu einem persönlichen Treffen zwischen Perry, einem Benguel und einem Yuatafu, als der Venno Kertul den Raum betritt und dann bewahrheitet Beodus Traum ein zweites Mal und auch diese beiden Wesen haben ihre Intelligenz verloren nach einer Blitzerscheinung. Perry ist sich nun nicht klar, wer für diese Erscheinung verantwortlich ist. Ist er es? da aber die Erscheinungen, wie Renaud sagt, in letzter Zeit recht häufig sind und auch passiert sind, als Perry nicht dabei ist, kann er zumindest nicht der alleinige Auslöser sein. Allerdings misst Renaud dem Vorfall keine weitere Bedeutung bei. Da Perry allerdings nicht weiter dafür verantwortlich sein will, dass Benguel und Yuatafu ihre Intelligenz verlieren, zieht er von weiteren persönlichen Begegnungen ab und setzt einen Hyperfunkspruch an die Flotte ab. Er fragt, wer Imago ist. Er erhält allerdings nur eine recht kryptische Antwort. Ein Benguel meldet sich, sie wären jetzt sicher, Imago zu finden. Die Benguel-Yuatafu-Flotte ändert daraufhin leicht den Kurs. Man hat zu Beginn immer gedacht, das Ziel wäre Trifal, der Mond, auf dem die Steuerstation des Anklam-Systems ist. Aber nun wird immer klarer, der Zielpunkt wird die Welt Namrong sein, auf der Perry Roden sich befindet. Über Namrong sondern sich 10 Schiffe ab und beginnen zu landen. Die Vennok als Sicherungsgruppe Raum eröffnen das Feuer, was Perry Roden erzürnt. Ich kann das nicht so ganz nachvollziehen, denn natürlich hat Renaud Hausrecht im Anklam-System. Sein Ziel ist ja die störungsfreie Reparatur des Anklam-Senders, um den Transport des dritten Hangai-Viertels vorzubereiten. Von daher hat er natürlich auch das Recht, militärische Mittel zu ergreifen. Der Erzähler wendet hier ein interessantes Stilmittel an. Er geht eine Aussage der Leta als prophetisch einstufen, die meint, dass es in Zukunft vorteilhaft sein könnte, wenn Perry von Scharen an Yuatafu und Benguel-Raumern verfolgt wird, für den Fall, dass er mal in Bedrängnis gerät. Aus dem gelandeten Boden steigen Benguel und Yuatafu aus und wandern hintereinander wie die Lemminge Richtung Leda. Diese Szene ist atmosphärisch sehr gut beschrieben. Es ist dunkel, Donner und Blitz, Regen, es ist irgendwie die Ruhe vor dem Sturm. Und wenn man diesen Roman vom Zyklusende her liest und weiß, was kommt, dann kann man hier schon einige Andeutungen erkennen, wie der Zyklus zum Ende zusammengeführt wird. Renaud stellt sich ihnen in den Weg, aber sie gehen um ihn herum. Und erst als er einen Benguel festhält und ihn fragt, was sie hier tun und wo Imago ist, sind diese ganz erstaunt, denn Renaud kenne doch Imago, es sei Perry Roden. Perry hat die Szene beobachtet und startet. Perry fliegt daraufhin mehr oder weniger ziellos durch die Galaxis und die Benguel-Yuatafu-Schiffe warten am Rand des Anklam-Systems, denn sie können, wie sie sagen, jetzt die Ausstrahlung der Imago nicht mehr feststellen, aber sie wird wiederkommen. Während des Fluges erzählt Beodo Perry Roden von einem neuen Traum, den er seit wenigen Tagen hat. Die Begriffe, die er dabei verwendet, kann man mit einiger Fantasie als aus dem Sotak stammend bezeichnen. Der Name einer Welt lässt sich auch in Ledas Datenbanken feststellen. Leda vermisst die Bruchkante zwischen den beiden Hangarvierteln, die noch in Tarkan sind, und den ehemals vorhandenen beiden anderen Vierteln. Und dabei stellt sie eine seltsame Sonnenballung fest. 10 Millionen Sonnenmassen, die eine Strangeness haben, die ungefähr der des Standarduniversums entspricht. Diese 10 Millionen Sonnenmassen kann man nochmal in 2 Gruppen unterteilen, deren Strangeness sich etwa unterscheidet, wie man es erwarten würde, wenn sie in einem Zeitabstand von etwa 2 Monaten materialisiert wären. Und 2 Monate ist auch genau der Zeitabstand zwischen Transport des ersten und des zweiten Hangarviertels. Man bekommt hier also Hinweise auf die Materiewirbel der Hauri, dass immer wenn ein Hangarviertel ins Standarduniversum transferiert wird, dafür im Gegenzug Masse von dort zurückkommt. Da es so kleine Massen sind, scheint es sich um ein Experiment der Hauri zu handeln. Aus diesem Kugelsternhaufen empfängt Perry Roden auch Signale der Hauri und er entschließt sich daraufhin hinzufliegen, was etwa 7 Tage dauert. Just in dieser Sonnenballung gibt es eine Welt namens Weilach Gom, die Perry daraufhin ansteuert. Er landet neben den Ruinen aus Beodus Traum und steigt aus. Ich habe mich jetzt gefragt, warum Perry hier keinen Strangeness-Schock erleidet. Wir wissen ja von Radbertostan, dass dieser etwa 5-mal einen Durchgang vollführt hat und jetzt so langsam resistent ist. Perry ist in der Lederkapsel geschützt, wie wir seit Anfang des Zyklus wissen. Möglicherweise hat die Hauri-Behandlung, die er ebenfalls am Anfang bekommen hat, als er Gefangener auf Bentang war, ja schon zu einer Resistenz geführt. Perry begibt sich in die Ruinenstadt und beginnt zu suchen. Es aktiviert sich ein Projektor und die Stimme eines Gängers des Netzes ertönt. Die Nachricht erhält aber keine für uns relevanten Informationen. Perry beschließt dennoch, die Netzgängerstation aufzusuchen. Die Leda misst große Metallansammlungen in den Bergen an und begibt sich dorthin. Kurz bevor sie angekommen sind, materialisieren Hauri-Schiffe im System. Die Leda versteckt sich in einem tiefen Tal und Perry begibt sich zu Fuß in die Netzgängerstation. Diese ist allerdings größtenteils zerstört und er möchte die Suche schon abbrechen, als eine Stimme in seinem Geist ertönt: Such weiter. Perry tut das und nach einiger Zeit findet er das Symbol des dritten Weges, das Symbol Estatus, im Staub des Bodens der Station. Leda kann feststellen, dass das Symbol höchstens 4 Tage alt ist und vor 4 Tagen hatte auch Beodo seinen zweiten Traum das erste Mal. Hier scheint es also eine Verbindung zu geben. Zurück in der Leda beobachtet Perry Roden die Hauri, die mittlerweile gelandet sind. Sie scheinen einen Stützpunkt aufbauen zu wollen und insbesondere eine Funkanlage. Ein Hauri in einem Fahrzeug nähert sich gefährlich dem Standort der Leda. Perry paralysiert ihn und kann in der Pilotenkanzel ein verlorenes Geschenk der Hesperiden finden. Das heißt, die Hauri sind auch im Standarduniversum aktiv. Daraufhin startet er, denn die Hauri-Schiffe sind noch nicht startbereit. Der Sender ist allerdings fertiggestellt und die Leda kann den Spruch einpeilen. Der Hauri-Kommandant meldet einer Zentrale, dass das Experiment erfolgreich abgeschlossen ist. Er wird daraufhin ins Hauptquartier zitiert. Warum die Hauri zuerst mehrere Tage lang eine Hyperfunkanlage bauen, um zu sagen, dass die Materiewippe funktioniert und nicht selbst gleich ins Hauptquartier fliegen, war mir hier nicht ganz klar. Möglicherweise stehen sie unter Zeitdruck. Bin mal gespannt, ob da in Zukunft noch etwas drüber gesagt wird. Die Leda konnte ja die Richtung einpeilen, aber nicht die Entfernung. Perry Roden entschließt sich dennoch, das Hauptquartier zu suchen und fliegt die Route ab mit gewissen Orientierungsstopps. Bei einem dieser Orientierungsstopps wird er von einer Flotte an Katanin eingekreist. Gil Gore, ein Mitglied der Projektorganisation, meldet sich und bittet Perry, mit zur Zentralwelt der Katanin zu kommen. Auf seiner Brust prangt ein Symbol, das Symbol der zentralen Wissensautorität, und das ist just das Symbol Estatus des dritten Weges. Im System der Katanin angekommen, wartet eine Überraschung auf Perry Roden. Das System hat 2 intelligente Spezies hervorgebracht, neben den Katanin auch die Nacken, deren Planet von einem kleinen schwarzen Loch umkreist wird, das in unregelmäßigen Abständen Hyperstrahlung aussendet. Da wir wissen, dass die Huatafo die Betreuer der Nacken sind und die Nacken die Schaltmeister der psionischen Installation der ewigen Krieger, verbinden sich hier einige Informationsfäden. Damit endet der Roman. Mein Fazit. Ich fand den Roman sehr spannend. Es ist ein Explorationsroman im Raumschiff, im Raum und auf technisierten Welten, was mir immer gut gefällt. Wenn man vom Ende des Zyklus her liest, erhält man hier sehr viele Hinweise auf diesen. Und auch häufen sich die Hinweise, dass Estatu doch in Tarkan aktiv war oder ist. Und wir erhalten neue Erkenntnisse bezüglich der Nacken und der Materiewippe. Insofern war es ein sehr guter Roman. Damit bin ich am Ende angelangt und es bleibt nur noch mich zu verabschieden. Schließen möchte ich mit einem Satz, den ich in leicht veränderter Form in einigen Kinderbüchern gelesen habe. Weitere Besprechungen in Vorbereitung. Bis zum nächsten Mal.